Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem Propheten Jona, das Kapitel 3. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, 1 Tagereise weit. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus und kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken. Und Menschen und Vieh sollen mit Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zornes, sodass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten. Und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte. Und er tat es nicht. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend, wir danken dir für dieses große Vorrecht, die Freiheit, dass wir zusammenkommen können, auch über Livestream, um auf dein Wort zu hören. Hab Dank, dass du uns durch dein Wort verändern möchtest, dass du zu uns sprichst. Segne du uns beim Zuhören, schenke uns offene Herzen, dass dein Wort Frucht bringt. Segne unseren lieben Bruder Rainer Wörz, wenn er jetzt dein Wort auslegt, schenke du ihm Vollmacht, Gnade, Weisheit und auch Freude dabei, uns dein Wort zu erläutern. Hab Dank, Herr. Amen.
1908 erschien in einem italienischen Witzblatt am 20. Dezember, die Stadt heißt Messina auf Sizilien, folgender Artikel oder folgendes kleine Gedicht, kurz vor Weihnachten. O du kleines Kindelein, das nicht wahrer Mensch allein, nein, auch wahrer Gott will sein. Um deines Kreuzes willen begehren wir, deine Stimme zu hören. Bezeug dich uns, die wir leben, schick uns ein Erdbeben. Am 28. Dezember, also 8 Tage später, 1908, wurde die Stadt Messina durch ein schreckliches Erdboden dem Erdboden gleichgemacht. Durch ein schreckliches Erdbeben dem Erdboden gleichgemacht. Wurde förmlich heimgesucht und von den 150.000 Einwohnern sind 83.000 ums Leben gekommen. Auch die gesamte Familie des Verfassers des Spottgedichtes, er selbst überlebte, aber verfiel dem Wahnsinn. Irrt euch nicht, sagt Paulus im Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 7, Gott lässt sich nicht spotten. Und wenn wir heute nach längerer Zeit Fortsetzung haben in unserem kleinen Büchlein Jona und ins 3. Kapitel kommen, das wir mit 2 Einheiten betrachten wollen, dann müssen wir sagen, es ist ganz anders gewesen als in Messina. Man hat Gott nicht verspottet, sondern völlig überraschenderweise hören diese im assyrischen Gebiet liegenden Niniviter auf die Botschaft Gottes von oben nach unten, von unten nach oben und sogar das Vieh wird mit in die Buße einbezogen und sie kehren um und der Herr erbarmt sich ihrer. Und wie wir dann im 4. Kapitel sehen werden, ist Jona, der hier im 3. Kapitel ein Evangelist wider Willen ist, gar nicht erfreut. Und er sagt dem Herrn, und das, glaube ich, gefällt Gott, dass Jona ein Wahrhafter ist. Das hängt auch mit dem Stammbaum zusammen, Sohn Amittais, des Wahrhaften. Er hat recht sein Herz auf der Zunge und sagt, das ist doch, was ich gesagt habe. Deswegen bin ich doch geflohen von deinem Angesicht. Und eigentlich mit dem 3. Kapitel beginnt diese Geschichte. Und wenn wir die ersten 2 Kapitel, die eigentliche, die Kerngeschichte, wenn wir die ersten 2 Kapitel nicht hätten, würden wir sagen, ja, also irgendwie, da wurde ein Prophet beauftragt und der ging nach Ninive und sie kehrten um. Ja, aber die Hälfte dieses Buches beschäftigt sich damit, dass das Werkzeug Gottes tut, was es soll. Und das ist antithetisch auch aufgebaut, real Satire, muss man sagen. Denn der Mann Gottes, das Volk Gottes, das tut nicht, was es soll, aber alle anderen gehorchen Gott. Also das sind zunächst einmal die Seeleute, die zwar auch nicht sofort zu Gott umkehren und dann in der Not in Kapitel 1, als der Herr diesen Sturm sandte, zu ihren Göttern riefen, aber am Schluss ehrten sie den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs. Dann haben wir den Fisch. Wir haben schon damals gesagt, wie Gott dem den Befehl erteilt hat, wissen wir nicht genau. Ein wasserresistentes Walkie-Talkie wird er kaum dabei gehabt haben. Jedenfalls, er war exakt zur rechten Zeit, zur rechten Sekunde, muss man ja bald sagen, zumindest zur richtigen Minute an der richtigen Stelle und hat den guten Propheten auch nicht zerkleinert, sondern im Ganzen runtergeschluckt. Funktioniert also auch prima. Dann werden wir sehen, im vierten Kapitel der Kikajon, dieser Wunderbaum, vielleicht eine Rizinusstaude, der wächst auch genau wie Gott es will und spendet Schatten. Auch das klappt und funktioniert. Und dann sendet Gott eine Minischlange, das hat eine prophetische Bedeutung, einen Wurm, der diesen Kikajon, diesen, so heißt es im Hebräischen, sticht im Wurzelwerk und er geht wieder ein. Auch der Wurm tut, was man ihm sagt. Und manche haben auch gesagt, das größte Wunder im Ninive-Buch, nicht im Ninive-Buch, im Jona-Buch ist die Umkehr Ninives, eine ganze götzendienerische Stadt, die umkehrt von oben nach unten, von unten nach oben. Sie können ja mal versuchen rauszufinden, wie die Bewegungswellen genau gelaufen sind. Man sagt ja eigentlich, Top-Down-Projekte funktionieren nicht. Es muss sozusagen von der Basis kommen. Aber hier geht es eben durch das ganze heidnische Volk. Also die Heiden, die Natur, die Pflanzen, die Flora- und Fauna-Welt, die gehorchen. Aber der Mann Gottes hat so seine Probleme und auch als Sinnbild dafür, er steht ja für Juda, er steht auch für ganz Israel, das Volk der Wahl. Und das ist ja ein bisschen auch die Geschichte dieser Welt, die Geschichte Israels, auch die Geschichte der Indienststellung Israels, des Widerstandes und des dennoch Benützen Gottes und der Treue Gottes, wir werden das noch sehen. Also Jona soll nach Ninive, das ist das heutige Mosul. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal dort war. Das war ja früher irakisch, aber der Irak ist ja heute faktisch geteilt. Schiitischer Süden, kurdischer Norden und dann haben wir auch noch sunnitische Teile dazwischen irgendwo. Also es ist fragmentiert und die Kurden haben Mosul, das an der Tigris-Seite ist, allerdings auf der anderen Seite, wo damals Ninive lag, sozusagen auch ein Stück weit als ihre Hauptstadt. Und damals war eben Ninive Hauptstadt der Provinz Ninawa oder Ninive, man weiß es nicht ganz genau, ich kann mich nicht mehr erinnern, ist schon so lange her, war es schon Hauptstadt oder wurde es erst später, jedenfalls war es das religiöse Oberzentrum. Interessanterweise hat vielleicht auch ausgehend von diesem Geschehen circa vor 2700-800 Jahren, interessanterweise hat Gott dann anknüpfend die ersten frühen Christen auch in dieser Region entstehen lassen, die es bis vor kurzer Zeit, ich weiß nicht ganz aktuell, wie es aussieht, gibt aramäische und chaldäische Christen. Also auch im Osten der Türkei, aber auch in diesem Gebiet gab es ganz früh Gemeinden, um die Sprache auch den Dialekt gesprochen haben, den man in der ganzen Region und in der ganzen Levante und auch darüber hinaus gesprochen hat. Also chaldäische Christen gibt es bis heute. Ich hatte in meiner früheren beruflichen Tätigkeit auch mit Geflohenen aus dieser Region zu tun und wir hatten natürlich auch, um festzustellen, ob sie nur vorgeben, chaldäische Christen zu sein, hatten wir natürlich auch Fragen, die eigentlich, wenn einer in dieser Richtung unterwegs ist, beantworten kann und wenn es einen aber nur vorgibt, in der Regel nicht. Aber diese Spur geht noch weiter. Ich habe Ihnen extra nochmal die Stelle rausgesucht. In Jesaja 19, Vers 23 gibt es, was den Nordirak Assyrien betrifft, also das ehemalige Gebiet Assyriens, Syrien, das ist Syrien, Assyrien, das kann man nicht so scharf heute abgrenzen, aber diese Region hat eine herrliche Zukunft im Millennium, im tausendjährigen Reich. Noch nie erfüllt gewesen, ausgerechnet das Volk der Unterdrückung, die Mizraim, die Ägypter und Ninive, also dieses Gebiet der Assyrer, soll im tausendjährigen Reich einen heiligen Dreibund haben mit Israel. Und es soll eine Handels- und Verbindungsstraße geben von Ägypten über Israel in den Nordirak nach Assyrien. Also eine Segensspur über Jahrtausende. Ganz anders, ich habe schon manchmal gesagt, die Prophetie über den Südirak, über Babylon, da wird von Vernichtung und schwerem Gericht gesprochen. Ja, also Jona soll nach Ninive und er will nicht. Warum will er nicht? Wir haben damals gesagt, er weiß genau, dass die Assyrer Ninive einmal die Gerichtsroute in Gottes Hand gegen sein eigenes Volk sind. Und er sagt, ich bringe doch nicht den Feinden Israels noch eine Chance sozusagen umzukehren. Ich kenne doch Gott, das muss man vom Schluss her schließen. Nachher kehren die noch um, dann lässt sich Gott gereuen und dann haben wir den Salat. Dann kommen die zum Gericht früher oder später. Es ist dann auch später so gekommen. Aber wo lag denn der Denkfehler des kleinen Propheten? Ich sage immer, dass der klein war, vielleicht war er nicht klein, aber ich denke mal, für den Fisch muss er doch handhabbar sein, so ein Happen halt. Ne? Also jedenfalls, warum denkt hier geistlich gesehen Jona falsch? Na klar, das gleiche Problem, das wir so oft finden, nicht die Umstände und die Verhältnisse und die Gerichtswerkzeuge sind schuld, sondern die eigene Sünde vor Gott. Das Problem war ja nicht die Assyrer. Das Problem, dass Gott eine Gerichtsroute brauchte, war ja die götzendienerische Leben der vom Wohlstand. Es gab unter Jerobeam dem Zweiten noch einmal so ein Aufblühen in Israel im 8. vorchristlichen Jahrhundert. Eine Dekadenz, einen geistlichen Niedergang, einen Abfall, das war das Problem. Und das löst man nicht, indem man sozusagen das Gericht wegbetet oder das Gericht versucht zu verhindern, indem man den Feinden, die das Gericht ausüben sollen, versucht eben nicht die Möglichkeit zu geben, dem Gericht, das sie vorher treffen soll, zu entkommen. Später heißt es allerdings auch, dass die gerichtsübende Nation überzogen hat. Und dafür wird Gott auch sie richten. Das ist dann auch geschehen. Ja? Also damit sind die Assyrer nicht, haben keinen Freibrief. Aber das war der Plan und Jonas sagt, nee, da mache ich nicht mit. Ich bin doch nicht blöd. Und was macht er? Immer wenn man vor Gott wegläuft, läuft man schnell. Und dass man auch ja nicht zum Nachdenken kommt. Man muss schnell unterschreiben. Man muss schnell abhauen. Man muss schnell etwas machen. Ja nicht zur Besinnung kommen. Man spürt schon selber, wenn ich wirklich zur Ruhe komme und vor Gott das Ganze wege und prüfe, dann halte ich es nicht durch. Und so macht er sich auf die Flucht. Er soll nach Osten gehen, Nordosten, und er geht nach Westen. Er versucht in die wahrscheinlich phönizische Stadt Tarsis, also das ist, ich war jetzt gerade in der Ecke in Südspanien, eine Eisenerz- und Silberstadt zu kommen. Also er besteigt ein Schiff und da ist so schön im Text, er läuft vor Gott und Gottes Angesicht weg. Wenn man das Land verlässt, dann verlässt man geistlich Land Israel. Immer steigt man immer hinab und wenn man ins Land geht, geht man hinauf. Obwohl man vielleicht geografisch aus einer Region kommt, die höher liegt als Israel oder der Tempelberg. Aber man steigt nach Israel immer hinauf. Und so heißt es dann im Text, er stieg hinab nach Jaffo, also auf Meereshöhe vom Bergland Galiläas. Er stieg hinab auf Meereshöhe nach Jaffo, er stieg hinab in ein Schiff, er ging hinab in den Schiffsbauch und dann ging er, Tötung auf Verlangen, ging er in den Bauch des Tieres und die Seele ging so vielleicht sogar hinab in den Sheol. Will man nicht so genau, wo die Seele war oder ob er die drei Tage, drei Nächte als Vorbild auf Jesus als Ganzes im Fisch, ich meine, nach Geist, Seele und Leib war oder ob er dann wirklich auch im Totenreich war. Das lasse ich mal ein Stück weit offen. Ohne Gott geht's in die Dunkelheit und mit ihm gehen wir ins Licht. Und da muss Gott jetzt ein großes Lasso werfen. Und wenn man sich das so mal vorstellt, was Gott da alles auffährt. Also ich sag mal, ich weiß nicht, wenn Sie vielleicht eine Firma hätten und dann haben Sie einen wichtigen Mitarbeiter, dem Sie einen wichtigen Auftrag geben und der macht genau das Gegenteil, beziehungsweise er büxt Ihnen aus. Was würden Sie wahrscheinlich machen? Da müssten Sie schon ein sehr enges Verhältnis zu ihm haben. Sie würden sagen, Donald Trump würde sagen, you are fired. Du bist gefeuert. Raus mit dir. Aber das ist ja die Treue Gottes. Und alle, die hier sitzen und auch der hier vorne steht, können sagen, Gott sei Dank ist Gott so, wie er ist. Denn dann würden auch wir unsere Kündigung kriegen. Gott ist seinen Untreuen treu. Hebt denn die Untreue Israels Gottes Treue auf? Nein, das sei ferne. Es hat Gerichtswege, es sind Umwege, es sind Irrwege, auch in unserem Leben, in der Menschheit ganz generell. Aber Gottes Berufungen können ihn nicht gereuen. Und das wird in diesem Büchlein Jona eben auch dargestellt und Gott wirft sein Lasso. Erst gibt's diesen Sturm, aber der Mann ist ja, also das ist ja ein, dieser kleine Jona, ich bleib dabei, der hat ja ein Standing, er ist wahrscheinlich depressiv geworden, er schläft trotz massivem Sturm. Das Schicksal der Seeleute lässt ihn relativ kalt, also auch ein Mangel an Mitgefühl, an Empathie. Er könnte ja auch sagen, naja, die haben ja mit meiner Sache, mit Gott nichts zu tun, schon um ihretwillen muss ich's tun. Warum schläfst du? Ist Ihnen auch schon mal passiert, dass Sie als Christ auf einem Irr- und Abweg von einem heidnischen Menschen, von einem Menschen, der mit Gott nicht viel am Hut hat, angesprochen, dem Sie vorher noch die Einladung zum Lahoe 1700 Gottesdienst gegeben haben oder auf Ihren schönen Fisch hinten hingewiesen haben und mit Stolz erklärt haben, was der bedeutet, am Auto meine ich. Und ausgerechnet, mir ist das schon passiert, so ein Mensch erwischt Sie bei einer Sache, wo Sie sich am liebsten versteckt hätten und im Boden versunken wären. Kennen Sie sowas? Guter Rat von mir hat mir ein alter Bruder vor 40 Jahren schon gegeben, nichts beschönigend dazu stehen und sagt gleich dazu, hat er zu mir als junger Kerl gesagt, ich kann nicht mal garantieren, dass es nicht nochmal passiert. Also nicht so dastehen, ja, es ist die Umstände, die Verhältnisse, ich sage immer beim Fußball, der Ball, der Wind, der Schiedsrichter, wir waren es nicht, die verloren haben. Und ja, Jona ist aber, hat ein Standing. Bockig ist er. Lieber sterbe ich, als dass ich das mache. Das muss man sich vorstellen. Sein ganzes Leben ist ja, der war ja, das ist ja nicht Religiosität im Sinne von, damit ich in den Himmel mich buckeln kann. Das ist sein Leben, seine Gottesbeziehung. Das uns geht es vielleicht ein bisschen ab. Und da ist ja alles gebrochen und der Mann war gebrochen, aber er bleibt dabei. Lieber Tötung auf Verlangen. Das Komische ist ja, dass er sich nicht selber ins Wasser wirft. Irgendwie sagt er ja, werft ihr mich ins Wasser, was natürlich prophetischen tiefen Sinn hat, die Nationen, die das Gericht an Israel ausüben. Und dann hat er ja natürlich nicht das Buch Jona gelesen, das hat er ja selber dann tradiert und vielleicht auch geschrieben und diktiert. Spricht schon deswegen viel dafür, dass wenn Männer und Frauen Gottes über sich schreiben, dann sind es keine Heldengeschichten. Der kommt ja gar nicht gut weg, der kleine Kerl. Der kommt gar nicht gut weg. Man sagt nicht am Ende, Gott sei Dank war Jona da, sondern Gott sei Dank war Gott da, trotz des Jonas. Das ist ja auch wieder die Geschichte dieser Welt, unsere Geschichte. Geschichte Israels, Geschichte der Menschen. Doch keine Heldengeschichte. Wenn Sie ein Buch schreiben, was Gott in Ihrem Leben getan hat, dann schreiben Sie Gott hoffentlich nicht nur im Übertragenen, nicht nur im Buchstäblichen, sondern im Übertragenen sind groß und sich klein. Ich habe schon oft darauf hingewiesen, Johannes hat sich in seinem Evangelium, das wir Johannes-Evangelium nennen, nicht einmal erwähnt. Wir hätten 15 Mal darauf geachtet, dass wir an prominenter Stelle auch mit Bild erscheinen. Und dass ja auch alle mitkriegen, wer wir sind. Und dass wir der Jünger sind, der an der Brust Jesu gelegen hat. Nicht irgendeiner, ich bin's. Und ich bin auch nicht nur irgendeiner, so wie ihr irgendeiner seid. Ich bin was Besonderes. Das ist so ein Drang des fleischlichen Menschen. Wir sind was Besonderes, aber nicht aus uns und in dieser Weise. Naja, also der Jona flieht in die entgegengesetzte Richtung, Gott holt ihn zurück. Der Sturm reicht noch nicht. Beim Meer hat er gedacht, ich komme um. Der hat ja, wie gesagt, das Buch nicht lesen können und gesagt, ich weiß ja, wie es ausgeht, da kann ich es ja mal wagen. Aber im Fischbauch, übertragen im Scheol, ist ja das Zeichen des Jona, sagt der Herr in Matthäus 12. Der sagt nicht, wie er in dieser Metapher, glaubt ja kein Mensch, dass das wirklich war. So ein Tier gibt's ja gar nicht. Damals dachten die noch, zeigen Sie mir ein Hauch von Schriftkritik bei den Aposteln und bei Jesus. Die haben es noch nicht richtig gewusst. Aha. Jesus hat es noch nicht so genau gewusst wie wir. Heute in der modernen Theologie ist das natürlich ein Geschichtli, das nie so stattgefunden hat. Einfach eine Fabel, um eine Wahrheit zu transportieren. Nein, es war real so. Und ich habe Ihnen ja an dieser Passage auch Zeugnisse aus der jüngeren Geschichte gebracht, dass es Menschen gab, die verschiedenen Situationen bei Walen und also nur bei Pottwal eigentlich und bestimmten Haiarten überleben konnten und dann auch wieder lebend aus diesem Fischbauch herausgekommen sind. Und dann im angespannten Schraubstock Gottes. Gott hat ihn sozusagen immer mehr, Michael, immer mehr hat er ihn eingespannt. Erst konnte er noch in Israel rumflitzen. Da ist er nach Jaffa. Dann ist er aufs Schiff. Ja, da, ich weiß nicht, wie viel Quadratmeter so ein Wirtschaftsschiff hat. So klein waren die gar nicht, wie wir es glauben. Aber jedenfalls ist schon sehr viel begrenzter. Dann unter Deck ist noch enger. Aber im Fischbauch, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr mit Freiheit. Und in diesem angespannten Schraubstock Gottes kapituliert er und kehrt um. Es ist übrigens auch das Erziehungsprogramm Gottes, das durch das Älterwerden, dass wir immer mehr limitiert und begrenzt werden. Ist nicht gerichtsmäßig, aber es ist die Vorbereitung für den Übergang in die eigentliche Welt. Eine tiefe Pädagogik Gottes. In Kapitel 3 kommt Jona jetzt endlich mit seiner Botschaft. Und im hebräischen Text und meist auch in den deutschen Übersetzungen wird eigentlich der erste Vers aus dem ersten Kapitel wörtlich wiederholt. Mache dich auf, geh nach Ninive. Der einzige Unterschied ist, dass da steht zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Übrigens auch die Korinther brauchten eine zweite Gnade, so könnte man das wörtlich übersetzen. Und wir doch auch. Und wir doch auch. Und wie oft schon. Also, Jona macht sich nun auf die Socken. Die Wirkung wollen wir vor allem dann in der nächsten Bibelstunde über Jona betrachten. Aber jetzt ist er gehorsam. Er hat ein Gelübnis getan im Fischbauch. Die Rückholaktion Gottes war erfolgreich. Jetzt steht Jona da, zunächst einmal, wo er vor Gott davongelaufen ist und dann auch dort, wo ihn Gott haben will. Man muss kein Mathematikgenie sein, um zu wissen, der kürzeste Weg, Jona war wahrscheinlich genau in der Region, in der dörflichen Landschaft, stammt er her, in der Jesus auch groß geworden ist. Das ist auch da ein Vorbild. Aber das ist natürlich, so viel Geografiekenntnis hat auch jeder von uns. Wenn man von da in den Nordirak will, nach Assyrien, dann ist es natürlich nach Tarschisch ein riesiger Umweg. Und trotzdem führt ihn Gott doch am Ende dahin. Aber man kann nicht sagen, das war notwendig. Sondern es hat viel Leid und Elend gebracht. Für die Seeleute. Ich vermute mal, der Fisch hat sich auch nicht wohl gefühlt. Wer hat schon gern so einen zappelnden kleinen einen zappelnden kleinen Israeliten in seinem Bauch? Und doch, Geheimnis der Weltgeschichte, hat Gott Rettung und Heil gewirkt durch den Ungehorsam. Und wer denkt dann nicht an Römer 9 bis 11, wo Paulus in Römer 11, 11 sagt, also Gott hat sein Volk nicht verstoßen, sondern nur beiseite gesetzt. Und dann sagt in Römer 11, 11, bevor er auf die Wiederannahme am Ende der Tage in der Drangsal Jakobs kommt, wenn sie den erkennen werden, der von Zion kommt, Jesus, der Retter. Und dann sagt er, schon ihr Fall, schon ihr Versagen, schon ihre Ablehnung des Messias war Heil für die Völker, Heil für die Nationen. Da sind wir auch ins Spiel gekommen. Wie viel mehr ihre Wiederannahme, Leben aus Toten. Also das ist ein Geheimnis. Ich kann natürlich nicht Jonas sagen, siehste, dann war es ja gut, dass ich so bockig war. Das kann man so nicht machen. Man muss die Seite der Schuld sehen und doch darf man dann sich trösten lassen, auch dort, wo Versagen, wo Ungehorsam, dort, wo Irr und Abwege gegangen sind, ist es nicht so, dass Gott die Dinge nicht auf seine Weise benutzt. Das ist ein tiefer Trost. Und ich bin überzeugt, dass niemand in der ganzen Welt vor Gott hintreten kann und sagen kann, das und das, was da und da geschehen ist, vielleicht auch durch mich, vielleicht auch durch meine Schuld, war unnötig und hat überhaupt keine Bedeutung gehabt in deinem Handeln. Sein tiefer Trost darf aber nicht zur Rechtfertigung für ein liederliches Leben hinhalten. Paulus hat ja ähnliche Vorwürfe gekriegt, als er das, so glaube ich, gelehrt hat. Da hat man ihm ja dann vorgelaufen, Römer 6, ja, wenn die Gnade überfließt und wenn das doch so ist, dass Gott alles benutzt, dann lass uns doch sündigen. Ja, es gab auch eine Sekte, eine Irrlehre in den ersten Jahrhunderten, die rief, dann lass uns doch so richtig in die Pfützen treten, für Gott ist doch alles kein Problem. Ein Berliner Bruder inzwischen beim Herrn, mit 20, 30 Jahren war er in der Gemeinde und dann hat es ihn, er war auch beruflich erfolgreich, in die Welt gezogen, war ein bisschen auch in der, ob es High Society oder Middle Society, aber er war jedenfalls eine Nummer in Berlin. Und nach 50 Jahren hat ihn der Herr wieder mit dem Lasso wie Jona zurückgeholt. Aber diesmal natürlich nicht nach Ninive geschickt, sondern nach Berlin-Babylon, da ist er immer schon gewesen. Und er kam in die Gemeinde zurück und war noch, bevor er dann von Gott heimgerufen wurde, einige Jahre, oder ich weiß gar nicht genau wie lange, nicht sehr lange, ein treues Gemeindemitglied. Und er hat sich so gefreut, aber er hat auch gesagt, ich habe 50 Jahre, das Wort hat er nicht verwendet, aber sicherlich so gemeint, vertrödelt. 50 Jahre verloren. Eine zweite Chance, der gleiche Auftrag. Israel war noch nie ein Licht für die Völker. Sie werden es aber sein, denn Gott lässt sein Werkzeug nicht. Er fährt alles auf, um sein Werkzeug zurechtzubringen, um dann weiter Geschichte zu schreiben. Und das können wir nicht nur für Israel sagen, sondern das können wir auch für die ganze Menschheit sagen, die ja zutiefst auch ein Werkzeug, ein Heilswerkzeug in der Hand Gottes sein darf. Und das finde ich so tröstlich, dass man neu anfangen kann, als wäre nichts geschehen. Ich weiß nicht, ob Sie sich im Alter, neulich hat man so Gespräche und ich muss schon selber lachen über unsere Gesprächsthemen. Jetzt kommt mehr so die Themen, tut's dir auch da weh? Nee, nicht. Ah. Und weiß ich nicht, Enkel und ganz andere ist halt so, wenn man jünger war, dann geht's um andere. Was hast du vor, was willst du werden? Und dann die ersten Kinder und ist deiner auch so ein Schreikind? Und ich weiß nicht was. Man muss ja schmunzeln, gell? Wenn man so alle Phasen so durchmacht, wo man bei den Eltern beobachtet hat und wo man auch gesagt hat, naja, hoffentlich wird's bei mir nicht so. Und dann sagt man später, ja, so bin ich jetzt doch auch. Und das so die Themen, ja. Und dann, ich sag, woran merkt man, dass wir älter werden? Wir denken mehr über das nach, was war, als das, was kommt. Ist glaubensmäßig übrigens nicht gut, aber es ist so ein bisschen. Man geht gern früher, meine Güte, ich bin nie dorthin gefahren, wo ich groß geworden bin. Aber jetzt habe ich so einen Nostalgie. Drang. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, meistens zu irgendeiner Predigt oder irgendwas, denke ich, Mensch, da bist du zur Schule gegangen. An diesem historischen Ort hast du eine Panne gehabt oder was. Kennen Sie das? Und dann denken Sie auch manchmal, was würde ich denn heute anders machen? Wenn ich jetzt nochmal 20 wäre, nochmal 30 wäre. Oh, ich wüsste vieles, was ich lassen würde. Und wissen Sie was? Am meisten schäme ich mich für Dinge, die wahrscheinlich gar nicht meine größten Böcke sind, weil da habe ich mich blamiert, ich mein Herr. Und Gott sagt, du müsstest dich vielmehr für das schämen, wo du mich blamiert hast. Aber das ist ein anderes Thema. Was würden wir anders machen? Man darf sich das sicherlich fragen. Aber irgendwo ist es auch im Glauben eine Kindheitsfrage. Man darf Frieden haben mit dem, was gewesen ist. Ich schaue nicht da hinten. Ich strecke mich aus nach dem Ziel, das vor mir liegt. Ich laufe nach vorne. Vergeben, Gnade. Und wie gesagt, Gnade ist nicht nur, dass sozusagen die Vergebung da ist, sondern dass Gott aus dem ganzen Knäuel unseres Lebens noch etwas Wunderbares macht. Wir werden staunen. Und ich finde es so wunderbar, weil der Teufel will uns entmutigen. Der Feind will uns entmutigen und unsere Seele auch. Hat doch alles keinen Wert und guck dich doch an und was hat sich denn wirklich geändert und so weiter. Und gerade wenn die Geschwister älter werden, wenn auch Krankheit und vielleicht Einsamkeit dazukommt, dann setzt der Feind ganz schön zu. Die Nächte können sehr lange sein. Und die Einsamkeit, die sind gläubig und da hilft auch nicht zu sagen, ja Mann, verstehen Sie, das ist so real, das ist eine Anfechtung. Und natürlich will der Herr da auch eine tiefere Verwurzelung. Und deswegen dürfen wir uns immer wieder Trost zusprechen und sagen, aber der Herr, er steht hundertprozentig zu dir. Und bei ihm ist alles, was ins Licht gestellt wird, Licht. Und seine Gnade ist überragend. Und ich weiß, dass ich allen Menschen, denen ich geschadet habe, dass Gott, mein Vater, mehr erstatten wird, als ich mir vorstellen kann. Es gibt Leute, da habe ich einen Schaden angerichtet, kann ich gar nicht wieder gut machen. Muss ich immer an meinen Vater denken. Ich war ja ein Liebeskind, also in meinen Augen, Kindergarten und in der Schule, die haben es anders gesehen. Und am liebsten habe ich den Ball überall hingeschossen, Schulranzen sofort ins Eck. Neulich hatte ich ein Gespräch, da sagt er, mein Junge geht gerne in die Schule. Sag ich, was ist da schiefgelaufen? Naja, also ich bin nicht gerne in die Schule gegangen und mit dem Fußball gegen alle Wände, gegen alle Tore. Blum hat's gemacht, beim Nachbar die Scheibe drin, eine Kellerscheibe. Oh, habe ich gedacht, das gibt jetzt Ärger. Aber mein Vater, der konnte schon auch mal deutlich werden, aber der hat so wunderbar reagiert. Oh, sagt er, kein Problem, da machen wir halt wieder eine andere rein. Und das nach 50 Jahren weiß ich das noch. Und so sage ich manchmal, ach mein Vater, du machst das alles wieder gut. Du weißt um die Person und du weißt, wie das ist. Und du wirst so viel geben und so erstatten, dass sie sagt, ich bin hundertprozentig zufrieden. Doppelte Scheibe und noch 100 Mark. Neuanfang. Ich muss nicht bedauern. Manches lief schief, ja, aber da ist der Herr. Zurück in die Vergangenheit gibt es nur im Film. Leben kann nicht wiederholt werden. Wir können nichts mehr ändern oder ungeschehen machen. Aber es ist bei Gott in guten Händen und bei Gott kann man jederzeit neu anfangen. Und wenn irgendjemand hier ist, der sagt, aber ich nicht, bei mir ist Hopfen und Malz verloren, mit mir will der Herr nichts mehr zu tun haben, es ist nicht wahr. Wo ein Mensch wirklich zu Gott, der Quelle des Lebens, umkehrt, ist ein echter Neuanfang möglich. Egal wie hoffnungslos die Situation aussieht. Selbst wenn wir vom Riesenfisch Teufel schon als Beute verschlungen sind und eigentlich ein Haken auf seiner Jagdliste hinter unserem Namen steht, auf Gottes Befehl muss er uns herausgeben und dann können wir erleben, wie Gott ganz neu zum zweiten Male zu uns spricht und unser Leben ganz neu wieder beginnen kann. Und jetzt kommt das Wunder und wir sogar in den Dienst gestellt werden. Das stößt mir immer ein bisschen auf, wenn ich Psalm 32 und 51 lese. Sie wissen, das sind die zwei, unter anderem zwei Bußpsalmen des David. Und da geht es um die Sache mit Bathseba. Und das war ja nicht nur Ehebruch, sondern war auch noch Auftragsmord. Und noch mehr, da hat er noch Uriah, also er hat ja noch andere in seine Machenschaften da, in seine schweren, finsteren Machenschaften mit hineingezogen. Also sowas Gegenstück von zeugenhaftes, unzeugendes, wie das, was da geschehen ist. Und was macht der Kerl? Er litt furchtbar. Als ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine in mir. Sie hat furchtbar unter seiner Sünde gelitten, monatelang, hat's verschwiegen, aber er wusste, da ist eine Störung. Da ist was gar nicht in Ordnung. Und dann, da bekannte ich dir meine Sünde. Und Gott hat vergeben. Und was sagt der Kerl dann? Hat mich früher immer gestört. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wörtlich, ich will die Gottlosen unterweisen. Ich will ihnen deinen Pfad lehren. Da, sag mal, jetzt mal langsam mit den jungen Pferde. Gerade hast du noch, was du für ein unmöglicher Kerl bist, was du alles getan hast. Dann sprichst du von Gottes Gnade und schon willst du die anderen wieder. Das ist ein tiefes Geheimnis. Denken Sie an Saul von Tarsus, auch unser Jona. Gott sagt nicht, na hör mal her, eigentlich solltest du jetzt nach Ninive gehen, aber nach der ganzen Geschichte können wir das ja wohl vergessen. Du kannst noch, ich weiß nicht, Holz holen beim Tempel oder den Teich Siloah sauber machen, aber mehr auch nicht. Das ist ein Geheimnis. Dort, wo wir Gnade erfahren haben, auch durch eigene Schuld, gibt es eine Bevollmächtigung und einen inneren Auftrag der Sendung. Man kann immer alles fleischlich verdrehen und sagen, ja dann lasse ich mich besonders beauftragen, indem ich besonders daneben trete. Das ist natürlich der fleischliche Schluss, aber man würde ja denken, der Jona kommt ja jetzt nicht mehr in Frage. Der Saul von Tarsus, der kommt doch nicht mehr in Frage. Der Petrus, der Leugner, der kommt doch nicht mehr in Frage. Herr Israel hat doch alle Sünden begangen, kommt doch nicht in Frage. Ja, mit dem Rainer Wörz, das geht doch nicht. Und das kommt, das Wunder der Gnade, dass Gott sagt, genau mit dir, mit den begnadigten und dadurch auch gedemütigten Sündern, weil sie erkannt haben, wer sie sind und wer Gott ist, macht Gott Geschichte. Ich sage immer, und das habe ich vielen schon im seelsorgerlichen Gespräch gesagt, wenn jemand bestimmte Probleme in eine bestimmte Richtung hat, Alkohol, Drogen, weiß ich nicht, unterschiedliche Dinge, Sexualität, können auch ganz andere Dinge sein, sag ich, du, wenn du durch die Gnade Gottes dich da rausführen und den Kampf geistgemäß führen darfst, nicht als eigenen Kampf, sondern indem man die Gnade in Anspruch nimmt, hast du einen besonderen Auftrag an allen anderen, die in der Soße sitzen. So ist das. Und vielleicht war auch Jona deswegen so erfolgreich. Wir werden es ja nächstes Mal sehen. Eigentlich würde ich gern im Himmel mal ein paar Filmchen gucken. Und ein Filmchen, das ich gern gucken würde, wäre das Gesicht von dem Jona. Erstmal schon, wie er ausgesehen hat nach den Tagen in der Magensäure. Ob Gott das weggenommen hat oder ob dem das halbe Ohr und die Augen gelb und die Haare weg und so. Die jüdische Überlieferung sagt, die Seeleute sind hingegangen nach Ninive und haben gesagt, da kommt gleich mal so ein verschrumpelter Prophet. Oder da war einer, sie haben es nicht gewusst, da war einer, den haben wir ins Wasser geworfen und als er dann so aussah, wie er aussah, haben sie gewusst, das muss der Mann sein, der eben im Meer angeblich ertrunken ist. Das weiß ich nicht, aber das Gesicht hätte mich interessiert, weil er wollte ja gar nicht, dass die umkehren. Neulich hatte ich ein Gespräch mit jemand und dann ging es drum um, ich sag jetzt mal, Bekehrungs- und Missionsstrategien. Das ist ein bisschen ein falsches Wort, aber wir können gar niemand bekehren. Wir können gar niemand missionieren. Können wir nicht. Wir können Zeugen sein. Aber das eigentliche Wunder muss Gott schenken. Wäre natürlich eine Frage, wäre der Jona, hätten wir die ersten zwei Kapitel weggehabt. Der Herr sagt, Jona, mach dich auf, geh nach Ninive. Ei, ei, Sir, ich bin unterwegs. Was wäre dann in Ninive geschehen? Vielleicht das Gleiche. Aber so war es so, dass Jona einen schweren Weg gehen musste. Gerhard Meyer sagt, Buße, also Umkehr, ist biblisch das Tor zum Leben. Und das ist in unserer Gesellschaft, das ist ja schon fast, ich weiß auch nicht, wie oft man im öffentlichen Raum nochmal hört, es tut mir leid. Ich habe mich völlig verrannt. Das habe ich völlig falsch eingeschätzt. Das habe ich falsch gemacht. So ein Mensch hätte für mich nicht ein Malus, sondern ein Pluspunkt. Warum ist es so schwer? Das glaubt doch sowieso keiner, dass wir die Strahlemänner sind, die wir voreinander spielen wollen. Das glauben wir nicht im öffentlichen Raum, das glauben wir auch nicht in der Gemeinde. Stimmt's? Ich muss immer noch an das Wort von Winrich Schäfbuch denken, der gesagt hat, wenn mein Sitznachbar links und rechts wüsste, was ich alles auf dem Kerbholz hatte, ich würde vor Scham am Boden versinken. Und so ist es doch. Brauchen doch einander nichts vorspielen. Nicht wir, sondern der Herr. Wir sind doch nicht besser wie Jona. Wir sind doch nicht besser wie Petrus. Wir sind doch nicht besser wie die ganzen Leute, die da aufgezählt werden. Drum werden sie doch aufgezählt. Aber die Umkehr zum Herrn ist das Tor zum Leben. Ach, ich erinnere mich noch, vor 40 Jahren hatte ich eine schwere Last. Und ich bin zu einem Bruder gegangen. Und Sie wissen ja, wie das ist, wenn man zu jemandem geht und nicht sagt, was weiß ich, ich habe gerade das Tolles getan oder hier die Bibel zum 50. Mal gelesen oder keine Ahnung, sondern man geht hin und das Herz ist schon ganz tief unten und dann sagt man, das und das ist mir passiert, das und das habe ich getan, ohne Beschönigung. Wenn schon losgeht mit, aber auch nur weil, dann ist der Geist Gottes noch nicht voll am Wirken. Also das und das habe ich getan, ich bin schuldig geworden vor Gott und vor Menschen. Und der Bruder, 50 Jahre älter als ich, eine Autorität, nimmt mich in den Arm, spricht mir die Gnade Gottes zu, gibt mir noch seelsorgerliche Ratschläge, wie ich weiter damit umgehen soll. Mein Herz ist gehüpft. Vorher hat es 10 Kilo gewogen oder 15. Stein im Bauch. Danach, ich bin gehüpft, was ich mir nicht vorstellen kann, wie eine Feder, die Treppe runter. Das will der Teufel auf keinen Fall, dass wir uns vor Gott und voreinander auch demütigen. Bin ich doch schon so lang gläubig, kann ich doch nicht sagen, dass ich noch so eine Anfängersünde begangen habe. Und wie schön ist es. Martin Luther hat sicherlich recht, wenn er gleich in seiner ersten These, seiner 95 Thesen formuliert, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Immer wieder brauchen wir die realistische Einschätzung, so bin ich und so ist der Herr. Und dann darf das Leben Jesu in uns immer mehr Raum gewinnen. Und wenn der kleine Rainer den Kopf wieder zu hoch hebt, dann hat der Herr immer seine Methoden, bong, 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 bong. Und dann ist er wieder da, wo er hingehört. Und wenn er zu tief unten ist, das ist ja auch eine Form von Stolz übrigens, aber das ist jetzt ein anderes Thema, dann macht der Herr ein bisschen so. Ne? Normalmaß. Normalmaß. Jona verkündige wider Willen. Er hat das Wort gesagt. Ich habe mich gefragt, kann man den steilen Satz da rausformulieren, es ist egal, wie der Verkündiger sich fühlt, Hauptsache er sagt die Botschaft Gottes. Die alte Kirche hat sich mit solchen Fragen beschäftigt. Wir glauben ja immer, wir sind am Gipfel der Zeit, wir sind in Wirklichkeit eher dekadenter geworden. Die alte Kirche hat gesagt, ja, wie ist es eigentlich, also das hat damals war schon mit Ämtern und Sakramenten, aber das mag uns nicht mehr interessieren, denn die Kernfrage ist dieselbe, wie ist es eigentlich mit Handlungen wie Taufe, Abendmahl, Segnung und andere Dinge, Eheschließung und solche Sachen. Wenn nachher herauskommt, der Bruder, jetzt kirchlich gesehen, der das Sakrament gespendet hat, aber das mag uns jetzt nicht weiter sein, aber der die geistliche Handlung vollzogen hat, eigentlich gar nicht autorisiert ist und eigentlich ein völlig unwürdiges Leben führt. Und da ist die Antwort relativ klar. Spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass es getan wird im Namen Gottes und die Empfänger sozusagen davon ausgehen, sie stellen sich unter das Handeln Gottes. Das andere klärt der Herr mit dem Bruder oder der Schwester. Verstehen Sie? Muss ich es nochmal sagen? Nee, muss ich nicht nochmal sagen. Wir sagen gar nichts, vorsichtshalber. Wer sich äußert, macht sich verdächtig. Nein, also Das ist sehr wichtig, weil die Anfechtung im Dienst ist, bringt doch alles nichts. Könnte doch auch ein anderer machen. Warum denn? Wieso? Ob ich in der Gemeinde da bin oder nicht, wen interessiert denn das? Heute hatte ich ein Gespräch mit jemand, und da sind wir auch auf Israel gekommen, und aus bestimmten Gründen kann diese Person jetzt nicht gerade als Elitekämpfer fungieren, ich übrigens auch nicht. Und dann haben wir gesagt, ja, aber es braucht ja auch Leute hinter der Linie. Es braucht Leute, die strategisch denken. Es braucht Leute, die beten. Und da habe ich ihm die Geschichte erzählt, die schon mal vor einem Jahr wahrscheinlich hier erzählt habe, wie als die IDF zum ersten Mal in den Gazastreifen ging oder kurz davor war, ist eine Einheit in eine ganz schwierige Situation gekommen. Und ich weiß nicht, was Kompaniechef oder Bataillonskommandeur, keine Ahnung, auf welcher Ebene sie abgespielt hat, der kam zu einem frommen Soldaten und sagte, ich brauche dich. Ja, was ist los, was ist los? Ja, wir sind in einer total schwierigen Situation, wir haben Motorprobleme, wir sind praktisch zum Abschuss freigegeben, das und das, das, das Problem. Ich weiß nicht mehr weiter, es ist zu Ende. Geh hin und bete für uns, du hast doch einen Draht zu Gott. Und er hat ihn sehr gewundert, weil dieser Kommandant ein weltlicher Mensch war. Und er sagt, Mensch, also da, auf ihn ist plötzlich eine Last gefallen, er geht hin und betet und er sagt, Mensch, Herr, jetzt hoffen die doch auf dich, du kannst doch dich nicht jetzt blamieren, oder vielleicht hat er auch gedacht, nicht mich, aber verstehen Sie? Und er kommt nach 10, 15 Minuten zurück und der Kommandant springt ihm entgegen, ein Wunder, du bist gerade weggegangen, die Motoren laufen wieder, wir sind gerettet. Und eins sage ich dir, wenn wir jetzt als Einheit in den Gazastreifen gehen, du marschierst nicht vorne mit, du bleibst bei mir zum Beten. Was kann ich denn tun? Also im Kapitel 3 geht er gehorsam, er kehrt um. Ich war auch erinnert an das Gleichnis Jesu mit den zwei Söhnen, Matthäus 21, Vers 28. Er erzählt ihnen aber ein Gleichnis, also das waren die Frommen, der Frömmsten in Israel, die dachten, sie sind die Elite und die anderen sind ja nur zweit- und drittrangig. Und er hat gesagt, dein Vater hat zwei Söhne und er geht hin und sagt zum Ersten, geh hin, tu das und das. Und er sagt, ich will nicht. Dann sagt er zum Zweiten, geh hin, tu das und das. Und er sagt, ich gehe hin. Der Erste aber in Gereute sein Nein und er ging hin und tat es. Und der Zweite hat zwar Ja gesagt, aber er ging nicht hin. Wer hat nun den Willen Gottes getan? Und da antworten sie, der Erste. Und haben gar nicht gemerkt, dass es ja sie sind, die ihn abgelehnt haben und jetzt eigentlich nochmal umkehren sollten. Ihr habt recht geantwortet. Entscheidend ist nicht das Ja in Worten. Hätte Jona nur im Bauch des Fisches sein Gelübde gesprochen und wäre dann nicht nach Ninive gegangen, das wäre eine Farce gewesen. Entscheidend ist, und da komme ich zurück auf den Bruder, der Handlungen nach biblischen Grundsätzen ausführt, entscheidend ist, es geschieht im Gehorsam. Und deswegen glaube ich auch ganz treu doof, dass sich die Ordnungen der Gemeinde, des Neuen Testaments erfülle und die Ordnungen beachte, weil Gott darin segnet. Auch wenn ich mit Leuten zu tun habe, die auch so viele Fehler haben oder weniger Fehler haben wie ich. Verstehen Sie den Gedankengang? Ich kenne Leute, die sagen, nicht hier, nicht La Höhe. Ach, und unsere Ältesten, die kannst du in der Pfeife rauchen. Und vielleicht hat er sogar recht. Und trotzdem glaube ich, dass Gott sich an seine Ordnungen bindet. Und wenn wir in diesen Ordnungen im Gehorsam diesen Weg gehen, wird Gott antworten, so wie er Jona widerwillen benutzt hat. Sein tiefes Geheimnis. Treu, doof, Entschuldigung, wenn ich das Wort so sage. Der Herr hat's gesagt, ich will so machen. Neulich hatte ich eine schwierige seelsorgerliche Frage und dann ging es in eine Richtung und dann bin ich selber noch mal ganz unsicher geworden. Stundenlang noch mal mit der Schrift, mit dem Thema beschäftigt und das hat mich ganz unsicher gemacht, ob ich und wir, waren jetzt mehrere beteiligt, nicht in die falsche Richtung geraten haben. Dann habe ich gedacht, so was habe ich einen geistlichen Leiter. Andreas, ich habe ein Problem. Und Gott hat mir das bestätigt und eine Antwort gegeben. Ich meine, nee, ist jetzt nicht, man muss nicht einfach nur Ja sagen zu dem, was ein anderer sagt. Aber ich glaube, dass Gott sich an seine Ordnungen hält. Also ich sage das Ganze deswegen, weil es so eine ungeheure Wirkung hat. Jona hat nicht nur geredet, Jona hat im Gehorsam gehandelt. Und wenn Gott dir jetzt heute was gezeigt hat, dann ist es nicht damit getan zu sagen, der Herr hat zu mir gesprochen und ich weiß nicht was, die Dinge positiv zu betonen, sondern zu tun, im Glauben zu tun. Wirkliche Umkehr, Buße kann man in drei Schritte gliedern. Das Unrecht oder Fehlverhalten wird eingesehen, es kommt zur Erkenntnis. Zweitens, man bekennt sich vor Gott und wo es sein muss, vor Menschen schuldig, bittet um Vergebung und Reinigung im Blute Jesu und sieht. Und drittens, und das gehört eben auch zur Umkehr, zur Buße dazu, im Glaubensgehorsam die Konsequenzen. Ich will zum Ende kommen, indem ich noch erzähle, wie ich es von einem Bruder erlebt habe. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und der Hintergrund ist immer der, Gehorsam und Umkehr und sich beugen vor Gott gibt nicht nur für den Einzelnen ein, ist nicht nur für den Einzelnen ein Tor zum Leben, gibt nicht nur für den Einzelnen neues Leben, sondern ist auch ein Segen für die anderen. Wir waren in der Schee-Stubenarbeit 40 Jahre her, über 40 Jahre. Da war ein Bruder und wir haben dann, ich weiß nicht mehr, wir hatten so Einsätze auf der Straße und wir hatten einen Abend unsere Zurüstung untereinander mit Bibelarbeiten, anderen Abend sind wir dann eben zwei und zwei auf die Fußgängerzone oder wo auch immer hin. Und dann war irgendetwas und er sagte mir, und er war vor mir zum Glauben gekommen, etliche Jahre, weißt du, ich habe die ersten Jahre nicht die richtigen Konsequenzen gezogen. Da hat man dann konkret Dinge genannt. Das hat mich so beeindruckt. Ich bin schon gläubig, aber ich habe die richtigen Konsequenzen nicht gezogen. Und wollen leben. Und durch das Tor des Lebens gehen. Und Gott ist gnädig und Gott ist barmherzig. Und er kommt mit Typen wie Jona zurecht, er kommt mit Israel zurecht, er kommt mit mir zurecht, er kommt auch mit ihnen zurecht. Und seine Arme sind offen und sie dürfen darin Vergebung und Gnade empfangen, aber auch Ausrüstung und Sendung. Amen. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so bist, wie du bist. Besser könnte es gar nicht sein. Herrlicher und wunderbarer, wo ist ein Gott, so wie du ein Gott bist? Wo ist solch ein Herr? Gnädig und barmherzig, voller Huld, voller Liebe, voller Barmherzigkeit. Und wir danken dir, dass die Untreue, wie bei Jona, für dich kein Grund ist, uns zu verwerfen. Wir danken dir, dass dort, wo wir Irr- und Abwege gegangen sind, du dennoch dein Ja über uns hast und deine gnädige Hand über uns ist und du uns zurückführen willst auf den Weg des Lebens, durch das Tor des Lebens auf den Weg des Lebens. Und du weißt, was du jetzt beim Einzelnen lebendig gemacht hast, was hochgeploppt ist. Schenk, dass wir uns dem stellen und dass wir diese drei Schritte auch wirklich vollziehen. Und dass wir dann in der Freude sein dürfen und in der Gnade. Gepriesen seist du und gelobt sei dein Name. Amen.